Wie wird uns nicht geholfen? Zuallererst wollen wir diese Frage beantworten. Es wird uns nicht geholfen, indem wir uns selbst abmühen, indem wir selbst kämpfen, indem wir uns gute Vorsätze fassen, Gelöbnisse ablegen, neue Anläufe machen, um schließlich nur festzustellen, dass wir gegen die Sünde doch nicht ankommen können. Wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Und selbst dieser Glaube wird uns geschenkt. Lesen wir dazu Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner wird. Wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir Siege erhalten wollen, dann müssen wir glauben. Dann müssen wir, wenn wir beten, Glauben besitzen. Wenn ich ohne Glauben bete, dann bedeutet das, dass mein Jesus-Glaube nur Theorie ist. Dann verlasse ich mich auf meine eigene Kraft, ich bemühe mich ernstlich, aber ich versage. Schließlich werde ich verzweifeln, alles wird letzten Endes womöglich mit einem Nervenzusammenbruch enden. Wenn ich keinen Glauben besitze, dann stelle ich fest, dass ich mich, weil ich mich auf mich selbst verlasse, eine Niederlage nach der anderen erlebe. Dabei wollte ich ein anständiger Mensch sein. Ich werde früher oder später unter Umständen ein Heuchler werden. Ich werde so tun, als ob. Der Nachteil bei einem Besuch ist, dass er gewöhnlich nur für einige Tage oder wenige Wochen bleibt. Aber angenommen, es würde sich ein Besuch für ein Jahr einquartieren, da würde es uns schwer fallen, die Anständigen zu spielen. Da käme früher oder später unsere wahre Natur zum Vorschein. Womöglich würden wir uns in unserer Aussichtslosigkeit an unseren traurigen Zustand gewöhnen. Wir müssten dann irgendwie einen Ausweg finden, weil wir uns selbst nicht helfen können, und fordern dann plötzlich Rücksicht von anderen mit den Worten: Du kennst mich doch genau, wie ich veranlagt bin. Wenn du mich kennst, sei bitte so freundlich und stell dich auf mich ein. Das ist letzten Endes nur eine Bankrotterklärung, dass man selbst keine Siege erhalten hat, die man sich gewünscht hat. Oder man macht möglicherweise sogar aus der Not eine Tugend. Ich denke da an einen betagten, gläubigen Herrn. Er hatte eine grobe, barsche Art. Mit dieser groben, barschen Art wurde er zeitlebens nicht fertig. Er wusste das. Und so drehte er den Spieß um. Er sagte: Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sage jedem, was ich denke. Ich sage jedem offen ins Gesicht meine Meinung. Er wusste, dass er eine grobe und barsche Art hat, und jetzt entschuldigte er sich mit dem Hinweis: Ich bin nun mal so. Ich sage offen und ehrlich meine Meinung. Er wusste, dass er damit den anderen wehtun wird. Aber das war der einzige Ausweg, um aus dieser Situation noch das Beste zu machen. Es war letzten Endes eine Bankrotterklärung. Die Frage müsste uns fernerhin bewegen heute Abend, ob ich wirklich frei werden will. Es besteht ja die Möglichkeit, dass ich eine verkehrte Handlung, einen verkehrten Gedanken oder eine Sünde liebe. Gott hilft nur dann, wenn wir uns wirklich helfen lassen wollen. Ich denke, in Darmstadt war es, da kam eine gläubige Dame zu mir am Schluss einer Abendverkündigung und sprach mich an und sagte: Jawohl, ich weiß, das, was hier verkündigt wird, das sind keine Theorien, sondern das ist die Wahrheit. Am Anfang war ich von Zweifeln erfüllt, aber jetzt habe ich erlebt, dass das die Wahrheit ist. Ich interessiere mich immer für solche Erlebnisse. Und sie erzählte mir ihr Erlebnis. Sie sagte: Ich hatte mit einem Problem zu kämpfen. Ich war bitter enttäuscht worden von einem Menschen. Und ich trug in meinem Herzen Ärger mit mir herum. Ich habe einmal einen Satz gelesen, über den ich viel nachgedacht habe. Der Satz lautete: Der schwerste Abschied im Leben ist der Abschied vom Ärger. Vielleicht denkst du auch einmal über diesen Satz nach. Wenn man so allen Grund hat, sich zu ärgern, dann zu sagen, nein, jetzt soll es ein Ende haben. Schluss damit. Das ist der schwerste Abschied. Sie sagte, ich konnte mit dem Problem Ärger in meinem Leben nicht fertig werden. Ich habe gebetet und ich habe gebetet und nichts hat geholfen. Ich habe mich immer weiter geärgert. Und dann sagte sie etwas, was mich überrascht hat. Das habe ich in dieser Art als ein Bekenntnis vorher noch nie gehört. Sie sagte, ich bin ganz ehrlich. Ich wollte gar nicht frei werden vom Ärger. Mein Verstand hat mir gesagt, es ist besser, du ärgerst dich nicht mehr. Also gut, dann bete einmal darum. Aber in Wirklichkeit wollte ich gar nicht frei werden vom Ärger. Deswegen hat Gott mir dieses Gebet auch nicht erhört. Aber an dem Tag, als es mir zum Bewusstsein kam, dass das Ärgern eine große Sünde ist, dass diese Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat, dass ich mich über Menschen aufrege, für die Jesus auch gestorben ist und dass die anderen von meinem Ärger letztlich gar nichts haben, sondern dass ich selbst noch der Geschädigte bin, da tat mir mein Ärger unendlich leid. An diesem Tag habe ich Jesus den Ärger als Sünde bekannt und habe zum ersten Mal in meinem Leben gebetet, Herr Jesus, ich bekenne dir den Ärger als Sünde. Ich weiß, dass du dafür gestorben bist, dass du mir das vergeben hast. Heute sage ich dir zum ersten Mal in meinem Leben, ich will mit dem Ärger nichts mehr zu tun haben. Und ich habe festgestellt und gehört, dass man dich darum bitten kann, dass du einem den Ärger vollständig wegnehmen kannst. Heute will ich dich beim Wort nehmen, Herr Jesus. Und sie schlug in der Bibel den Text auf in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und sie betete, Herr Jesus, ich will frei sein vom Ärger, aber ich kann mich nicht frei machen. Du kannst mir den Ärger aus meinem Herzen wegnehmen. Ich bitte dich darum, tu es heute. Und du darfst es tun. Ich glaube auch, dass du das tun kannst. Und ich danke im Voraus, dass ich frei geworden bin. Diese gläubige Frau, die jahrelang diesen Ärger mit sich herumgeschleppt hat, erzählte mir, von diesem Augenblick an war ich vom Ärger frei. Und ich bin so froh, ich bin immer noch frei, ist nicht mehr wiedergekommen. Er belastet mich nicht mehr. Ich kann mich in dieser Sache gar nicht mehr ärgern. Der Herr Jesus hat es mir weggenommen. Und sie fügte hinzu, ich weiß genau, warum ich früher vergeblich gebetet habe. Ich hing ganz einfach an meinem Ärger. Es hat mir Freude gemacht. Du hast doch ein Recht, dich hier zu ärgern. Also ärgere dich einmal. So konnte mich Jesus natürlich nicht befreien. Wenn ich noch Freude am Ärgern hatte, er nimmt mir nicht die Dinge weg, an denen ich Freude habe. Aber als ich den Ärger loswerden wollte und los sein wollte, da hatte Herr Jesus mir den Ärger weggenommen. Wie werde ich also frei, wirklich frei? Wenn ich das Verkehrte nicht mehr liebe, wenn ich wirklich frei werden will. Nun lesen wir 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Alles, was dienlich ist zum Leben und zur Frömmigkeit, hat uns seine göttliche Macht geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns gerufen hat, in seiner Herrlichkeit und Kraft. Dadurch wurden uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie teilhaft werdet göttlicher Natur, die ihr entronnen seid den verderblichen Lüsten in der Welt. Großartige Aussagen in zwei einfachen Bibeltexten. Da ist in Vers 3 von dem die Rede, die uns gerufen hat, in seiner Herrlichkeit und Kraft. Es ist ein allmächtiger Gott, der gewaltige Kraft hat. Er kann uns alles, was zum Glauben notwendig ist, schenken. Er schenkt uns seine Kraft und in Vers 4 die kostbarsten und größten Verheißungen, damit wir dadurch göttliche Natur erhalten. Die kostbarsten, größten Verheißungen. Wenn Gott etwas verspricht, dann sind das keine leeren Worte. Er kann diese Verheißungen, diese Versprechungen einhalten, auch heute noch. Und wozu dienen uns diese Versprechen? Damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden und den verderblichen Lüsten in dieser Welt entrinnen. Das ist es. Wir können nicht alleine uns an den Haaren aus dem Sündensumpf ziehen. Wir brauchen einen, der uns hilft, dass wir dem Verderben entrinnen. Und diese Hilfe gibt es. Nun schlagen wir 5 oder 6 Texte auf. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15. Das sind Versprechen, die Gott gegeben hat. Vers 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns erhört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wissen wir, dass er uns erhört? Wenn wir ihn um etwas bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon im Besitz des Erbetenen sind, um das wir ihn gebeten haben. Er erhört uns, wenn wir seinem Willen entsprechend etwas erbitten. Das ist also Prüfstein Nummer 1, lieber Gott. Ist es wirklich dein Wille? Dient es zur Verherrlichung deines Namens? Was ist damit gemeint? Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Mangelt es aber jemand von euch an Weisheit, der betet zu Gott, der allen ohne weiteres und ohne Widerrede gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Es gibt ja verschiedene Beweggründe, warum jemand um göttliche Weisheit bittet. Wenn da zum Beispiel jemand in die Schule geht, eine Arbeit schreiben wird, Klassenarbeit oder auf der Universität eine Prüfungsarbeit, dann ist es naheliegend, dass der Betreffende jetzt die Hände faltet und betet: Lieber Gott, ich habe nun gelernt, aber jetzt schenk mir göttliche Weisheit und du hast es versprochen, dass du das tun kannst, damit ich jetzt eine gute Note schreibe. Der Betreffende müsste sich zunächst einmal persönlich die Frage stellen: Aus welchem Beweggrund bete ich? Geht es mir nur darum, dass ich eine 1 schreibe und eine gute Note bekomme, damit ich eine gute Note habe und mit dieser guten Note glänzen kann? Wenn das der Beweggrund ist, dann geht es um seine eigene Ehre, um sein persönliches Ansehen. Dann geht es genau genommen um seine Person. Aber es würde unter Umständen auch die Möglichkeit bestehen, dass sich da ein junger Mensch niederkniet und betet: Herr Jesus, ich habe nun gelernt, was ich lernen konnte, aber ich bitte dich trotzdem jetzt, schenk mir göttliche Weisheit, dass ich mich an alles richtig erinnern kann. Herr Jesus, es geht mir nicht nur darum, dass ich in der Schule eine gute Note bekomme. Ich will etwas fürs Leben lernen. Und das, was ich fürs Leben lerne, das will ich auch einmal zu deiner Ehre anwenden. Das ist schon ein ganz anderer Beweggrund. Und so ist es wichtig, dass wir uns zuallererst, ehe wir Gott beim Wort nehmen mit einem Versprechen, das er gegeben hat, unsere Beweggründe prüfen, warum wir beten. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Bekennen wir unsere Sünden, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden erlasse und uns reinmache von allem Unrecht. Wenn mir eine Sündenschuld bewusst ist, dann ist es wichtig, ehe ich zu Gott komme und von ihm etwas erbitte, die Sündenschuld Jesus zu bekennen, die Sündenlast bei Jesus abzuladen. Die Aussage Johannes 6, Vers 37: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, werde ich nimmermehr von mir wegstoßen. Jeder, der zu mir kommt, den stoße ich nimmermehr von mir weg. Eine großartige Verheißung. Ich freue mich, dass das in der Bibel steht. Das gilt jedem Menschen. Johannes 8, Vers 36: Wenn also der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Das ist ein Versprechen, das Jesus gegeben hat, das in jedem Fall Gültigkeit hat, wenn jemand mit der Sünde kämpft und wirklich frei werden will von dieser Sünde. Wir sollten in Ergänzung dazu noch weitere Aussagen lesen, zwei weitere Bibeltexte, Matthäus 7, Vers 7 bis Vers 10. Und ich freue mich, dass das auch in der Bibel steht. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Oder wer ist unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe, oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und noch eine Aussage, Matthäus 18, Vers 19 und 20. Ferner sage ich euch, wenn zwei von euch übereinstimmen auf Erden in irgendeiner Sache, um die sie bitten, es wird ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dieser Text ist für mich der Anlass, warum ich gerne mit einem anderen Menschen bete, wenn es um ein bestimmtes Anliegen geht, wenn es darum geht, dass Gott bestimmte Siege schenken soll, die nur er schenken kann. Ich denke hier an eine gebildete, vornehme, sehr feine Dame, die ich kennengelernt habe. Sie hat in einer westdeutschen Großstadt diese Abendveranstaltungen besucht und wir kamen dann in ein Gespräch. Es war am Sonntagvormittag nach der Wortverkündigung, sagte die Dame, ich habe eine ganze Menge von Fragen auf dem Herzen. Gut, ich bin gern bereit, mit Ihnen diese Fragen zu besprechen. Ehe Sie mich fragen, will ich Ihnen zuerst eine wichtige Frage stellen. Angenommen, Sie sterben heute noch ganz plötzlich an Herzschlag. Haben Sie die Gewissheit, jetzt in diesem Augenblick, dass Sie ewiges Leben erhalten? Nein, die Gewissheit habe ich nicht. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Gewissheit zu erhalten? Ja, die gibt es. Und so haben wir einige Bibeltexte aufgeschlagen. Wir kamen dann zu einem Gebet und ich fragte die Dame, ob sie dem Inhalt dieses Gebetes zustimmen kann. Jawohl, das kann ich. Dann sollten wir gemeinsam dieses Gebet laut beten. Wir haben dieses Gebet gemeinsam laut gebetet. Sie hat durch dieses Gebet Jesus Christus in ihr Leben eingeladen. Hinterher standen der Dame Tränen in den Augen und sie sagte, ich habe zum ersten Mal die Gewissheit in meinem Leben, dass ich ewiges Leben erhalte und dass Gott mir meine Sünden vergeben hat. Das ist ungeheuer. Sagen Sie, ich habe da in diesem Zusammenhang direkt eine Frage. Ich beschäftige mich sehr stark mit Wahrsagerei und Kartenlegen und ich praktiziere diese Dinge selbst. Was halten Sie davon? Ich halte das von diesen Dingen, was die Bibel auch davon hält. Und wir haben Bibeltexte aufgeschlagen. Die Dame wurde sehr nachdenklich. Ich gab ihr einige Schrifttum mit zum Lesen. Aber da war noch etwas anderes, was sie bewegte. Ich will wissen, was die Wahrheit ist. Gut, Sie können das in kürzester Zeit kennenlernen. Ehe ich Ihnen das erkläre, wollte ich gerne von Ihnen wissen, wenn Sie die Wahrheit wirklich finden und entdecken, wären Sie bereit, Ihr Leben nach dieser Wahrheit auszurichten? Ja, dazu bin ich bereit. Wenn ich nicht dazu bereit wäre, brauchte ich mich nicht um die Wahrheit bemühen. Ich bin jetzt schon älter als 70 Jahre. Ich suche ein Leben lang nach der Wahrheit. Ich sagte der Dame, fangen Sie an, im Neuen Testament das Johannesevangelium zu lesen. Ehe Sie zu lesen beginnen, halten Sie Zwiesprache mit dem großen Gott. Glauben Sie, dass es einen lebendigen Gott gibt? Ja. Das glaube ich. Warum glauben Sie das? Weil ich erlebt habe, dass er lebt. Er hat mich von einer Charakterschwäche befreit. Dann halten Sie Zwiesprache und sagen Sie, lieber Gott, ich suche die Wahrheit. Lass mich hier die Wahrheit finden und was ich als Wahrheit entdecke, will ich ausleben. Das ist der kürzeste Weg, die Wahrheit zu finden. Sie sagte, das ist ein seltsamer Rat, aber ich will es tun. Ich will ja die Wahrheit finden. Nach 3 Tagen trafen wir uns. Die Dame strahlte. Sie bat mich, sie zu besuchen. Sie erzählte mir, ich habe die Wahrheit gefunden. Wir saßen uns im Wohnzimmer gegenüber und vor der Dame, zwischen der Dame und mir, stand ein Couchtisch. Der war eine Idee länger als dieses Sprechpult hier. Und er war etwa so breit wie dieses Sprechpult. Und auf diesem Tisch hatte sie Bücher aufgestapelt. Die Dame sagte mir, ich habe jetzt die Wahrheit gefunden. Ja, wo haben Sie die Wahrheit gefunden? Sie sagte, ich hatte eine Bibel in meinem Bücherschrank. Ich wusste gar nicht, dass dieses Buch die Wahrheit ist und dass man in diesem Buch Jesus Christus findet. Ich habe beides gefunden. Ich bin der glücklichste Mensch. Einmal weiß ich, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dann habe ich die Wahrheit gefunden in seinem gedruckten Buch und ich weiß, dass Jesus die Wahrheit in Person ist. Ich habe jetzt nur eine Bitte, dass Sie all die Bücher, die hier vor mir liegen, mitnehmen. Ja, wieso mitnehmen? Die habe ich in meinem Bücherschrank gehabt. Die haben mir nicht geholfen, die Wahrheit zu finden. Tun Sie mit den Büchern, was Sie tun wollen. Da ist viel okkulte Literatur dabei. Da sind andere Dinge dabei, die mich viel Geld gekostet haben, die mich ein Vermögen gekostet haben. Das alles ist für mich wertlos geworden. Ich habe keine Gelegenheit, das zu verbrennen. Bitte verbrennen Sie das. Ich musste 4 Kartons besorgen. Der Kofferraum war voll. Ich habe die Bücher ein wenig in die Hand genommen. Ich sagte, ich will sie durchsehen. Wenn ich ein Buch dabei entdecke, von dem ich meine, dass Sie es behalten können, will ich es Ihnen gern zurückgeben. Ja, sagte sie, ich habe eine sorgfältige Auswahl getroffen. Unter anderem lag oben auf ein Buch über Yoga. Ich sagte, das ist sicherlich ein Versehen, dass Sie das hier auf den Tisch gelegt haben. Nein, das ist kein Versehen. Ich habe im Yoga eine höhere Stufe bereits erreicht. Ich habe das intensiv praktiziert. Ich will Ihnen eins sagen, das verbrennen Sie mit. Warum? Yoga und Jesus Christus ist wie Feuer und Wasser. Das verträgt sich nicht. Ich habe jetzt Jesus Christus gefunden. Für mich ist das alles wertlos geworden. Dieser Dame wurde das Gebet in kürzester Zeit erhört. Sie wollte wissen, wie man die Wahrheit finden kann. Sie war bereit, der Wahrheit zu folgen. Sie ist heute noch eine freudige, überzeugte Christin. Und sie geht diesen Glaubensweg in aller Entschiedenheit. Aber wir wollten ja heute feststellen, wie man von Charakterschwächen frei wird oder von Süchten. Es gibt viele Menschen, die mit einem braunen Strick gebunden sind. Für den braunen Strick können wir das Wort Tabak setzen. Ich denke an einen Herrn in den 30ern. Wir lernten ihn in Stuttgart kennen. Er legte ein ehrliches Bekenntnis ab und sagte, zwischen mir und Jesus Christus gibt es in der Nachfolge nur noch ein Hindernis. Das ist mein Klimmstängel, die Zigarette. Wieso ist das ein Hindernis? Wenn ich sage, es ist ein Hindernis, ist es ein Hindernis. Ich habe schon so oft gewettet, dass ich Schluss machen kann und ich habe alle Wetten verloren. Ich bin entmutigter heute mehr als je zuvor, weil ich es nie geschafft habe. Ich habe festgestellt, dass ich auch gar keine Willenskraft mehr besitze. Gibt es noch eine Möglichkeit? Ja, es gibt eine Möglichkeit. Wie kann ich frei werden, war seine Frage. Auf die Frage, wie kann ich frei werden, stelle ich gewöhnlich eine andere Frage als Antwort zunächst. Ich fragte diesen Herrn, schön, gestatten Sie, wenn ich Sie frage, wollen Sie frei werden? oder möchten Sie frei werden? Wollen Sie oder möchten Sie? Oh ja, meinte er, da besteht ein Unterschied, ich begreife das sehr wohl. Ich will Ihnen eins sagen, heute möchte ich nicht, sondern heute will ich. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen wollen und möchten? Wenn ich möchte, ist das nur Spielerei. Dann sage ich mir, ich probiere es mal wieder und dann warte ich ab, wie lange ich es aushalten kann und wenn es gar nicht mehr geht, fange ich wieder an. Aber heute ist mir das eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Gut, Sie wollen also wirklich, jawohl, ich will. Wann wollen Sie die letzte rauchen? Er war erschrocken. Sie sind aber kühn. Na, ich denke, Sie wollen Schluss machen. Natürlich. Dann müssen Sie ja irgendwann die letzte rauchen. Wann wollen Sie die letzte rauchen? Er schaute mich lang an, sagte, ich bin ganz ehrlich. Ich habe oben auf dem Schrank in der Packung noch eine liegen. Wenn Sie weggegangen sind, die will ich noch rauchen. Aber das soll die letzte sein. Gut, lieber Gott hat es gehört. Ich freue mich, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben. Was muss ich jetzt tun? Ich fragte ihn, glauben Sie, dass Gott allmächtig ist? Ja, das glaube ich. Dann sollten wir ihn bitten, dass er Ihnen jetzt das Verlangen nach dem Tabak wegnimmt. Wenn er allmächtig ist, dann kann er Ihnen auch dieses Verlangen wegnehmen. Ja, das habe ich noch nie gehört, aber es steht in der Bibel. Schlagen wir das auf. Johannes 8, Vers 36 im Neuen Testament. Vielleicht kennen wir jemanden, der mit demselben Problem zu kämpfen hat, dann können wir ihm Hilfestellung geben. Wenn also der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Glauben Sie das, dass Jesus Sie von dem Verlangen nach dem Tabak befreien kann? Er schaute sich den Text genau an und sagte, wenn es so dasteht, glaube ich's. Was muss ich jetzt tun? Jetzt brauchen wir Jesus nur noch bitten, dass er dieses Versprechen einlöst. Ja, wie soll ich denn da beten? Ich sagte ihm ein Gebet und fragte ihn, ob er dem zustimmen kann, ob das sein Wunsch ist. Ja, das ist mein Wunsch. Dann sollten wir gemeinsam laut beten. Was haben wir vorhin gelesen? Wie viel sollen zusammen beten? Wo zwei sich einig sind und mich bitten. Zwei oder drei. Und zwei ist die Mindestzahl. Ich fragte ihn, ist das Rauchen eine Sünde? Ja, sagt er, heute habe ich begriffen, dass es eine Sünde ist. Wir hatten zuvor einen Text gelesen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Er meinte, so habe ich die Dinge noch nie gesehen. Ich habe mit jeder Zigarette den Heiligen Geist verräuchert. Ich habe in keiner Kirche bis jetzt, bis zum heutigen Tag geraucht, weil es ein heiliger Ort ist. Aber den Heiligen Geist in mir habe ich verräuchert. Natürlich ist das eine Sünde. Wenn es eine Sünde ist, wollen wir das Jesus bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und dann haben wir gebetet und er hat Satz für Satz nachgebetet. Herr Jesus, heute will ich Schluss machen. Aber mir fehlt die Kraft. Du sagst, wen der Sohn euch frei macht, der ist recht frei. Herr Jesus, ich bitte dich, nimm mir jetzt das ganze Verlangen nach dem Tabak weg. Ich traue dir das zu, dass du das tun kannst. Du bist meine einzige Rettung. Ich habe es bis jetzt so oft versucht und habe immer Schiffbruch erlitten. Aber jetzt setze ich mein Vertrauen auf dich. Und ich danke dir im Voraus, dass du mich frei gemacht hast. Ich danke dir für den Sieg, den du mir geschenkt hast. Amen. Ich habe dann auch noch gebetet. Dann gab ich ihm die Hand und sagte, Sie sind jetzt frei. Das kann ich noch gar nicht richtig glauben. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ich habe ihm dann noch einige Ratschläge gegeben. Er soll viel in die frische Luft gehen. Er soll die Gesellschaft von Rauchern meiden. Er soll viel Wasser trinken, damit sein Körper gereinigt wird. Er wird wahrscheinlich in den ersten Tagen noch ein großes Verlangen haben. Er soll Stoßgebete zu Jesus emporschicken. Herr Jesus, hilf, nimm die Versuchung weg. Er soll alle Zigaretten ausschlagen. Und ich habe ihm prophezeit, es werden Ihnen so viele Zigaretten angeboten wie noch nie in Ihrem Leben. Sagen Sie jedes Mal, nein, danke, ich bin jetzt leidenschaftlicher Nichtraucher. Essen Sie viel Obst und Gemüse. Und weil Sie auch ein Gewohnheitsmensch sind, da wo Sie sonst die Zigaretten stecken haben, stecken Sie sich am besten entkernte Haselnüsse in die Tasche. Und wenn Sie in Gedanken hineingreifen und sich eine anstecken wollen, kauen Sie eine Haselnuss. Die Haselnüsse sind die beste Nervennahrung, die es gibt. Und außerdem, Sie werden nie haselnusssüchtig. Sie können jederzeit wieder Schluss machen, wenn Sie Schluss machen wollen. Das hat dieser Herr gemacht. Ich traf ihn nach 14 Tagen. Man konnte es ihm ansehen, dass er immer noch den Sieg hatte. Ich wollte wissen, wie war es denn? Ja, am nächsten Morgen. Als sie weggegangen sind, die eine habe ich noch geraucht. Am nächsten Morgen beim Frühstück am Arbeitsplatz holte ich mir meine Flasche Milch und da wurde es mir zum ersten Mal bewusst, Mensch, es ist ja Frühstück, du hast noch nicht eine geraucht, wie ist denn das möglich? Da hast du schon deine 10 hinter dir, jetzt hast du heute noch keine geraucht, das hat es ja noch nie gegeben. Da fiel ihm das Gebet ein vom Abend vorher. Ach ja, wir hatten ja gebetet. Ich will ja gar nicht mehr. Naja, jetzt bin ich bloß noch gespannt, wie lang es dauert, bis ich wieder anfangen muss. Bis wann ich das Verlangen wieder bekomme, erzählte mir, das Verlangen kam nicht mehr. Es wurden ihm viele Zigaretten angeboten. Er konnte immer sagen, nein, danke, leidenschaftlicher Nichtraucher. Er sagte, die eine, die ich da noch geraucht habe, das war wirklich die letzte. Diesmal bin ich frei, nicht aus eigener Kraft. Ich hätte es nie geschafft, aber der Herr Jesus hat mir den Sieg geschenkt. Nun mag jemand sagen, zum Glück, ich rauche keine 30 am Tag, keine 40. Wenn du nur 3 rauchst, bist du gebunden, wenn du nicht Schluss machen kannst. Ein Bäcker hat nur 3 geraucht. Er hat dieses Problem mir anvertraut. Das war für ihn ein Problem. Wir haben das in derselben Weise gehandhabt. Wir haben zusammen gebetet. Er wollte auch Schluss machen, aber er konnte nicht. Und Jesus hat die Kraft dazu gegeben. Er ist heute noch frei. Er sagte, von den 3 wäre ich nie heruntergekommen. Stichwort Alkohol. Ich persönlich bin kein Alkoholfreund. Ich habe eine große Abneigung, weil ich aus der Seelsorge weiß, was er an Schaden anrichtet. Der Alkohol wird unterschätzt. Wir werden gelegentlich darüber noch mehr hören. Die Bibel hat eine Menge zu sagen. Und viele rechtfertigen ihren Alkoholgenuss mit einigen Dingen, von denen sie meinen, dass es in der Bibel drin steht. Mit dem Alkohol ist nicht zu spaßen. Ich trinke keinen Alkohol, nicht weil ich einmal Alkoholiker gewesen wäre, denn die dürfen keinen mehr trinken. Ich könnte jederzeit trinken, aber ich will nicht. Und ich habe meine Gründe. Ich habe 10 Gründe, warum ich keinen Alkohol trinke. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Mir steht ein Herr vor Augen, den ich getroffen habe, ein sehr gläubiger Mann. Er wollte Jesus nachfolgen. Wir saßen bei ihm in der Wohnküche, ein Glaubensbruder und ich. Wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. Die Küche war sehr dürftig möbliert, das war ein sehr armer Herr, der aus Rumänien stammte. Da stand in der Küche ein Herd, ein Tisch, es standen 3 Stühle, 2 Stühle hatte sich der Herr geliehen von den Nachbarn, weil er wusste, er bekommt Besuch. Und da standen in der Ecke 2 Bierflaschen. Er sagte, da gibt es nichts in meinem Leben, was mich hindern würde, Jesus nachzufolgen. Und das bisschen Bier da, meine 2 Bierchen am Tag. Ich sagte, schön, wenn Sie das Thema anschneiden, sollten wir einmal in der Bibel einiges lesen zum Stichwort Bierchen. Ich darf gleich hinzufügen, dieser Mann hat am Schluss des Gespräches ein Bekenntnis abgelegt und er hat bitter geweint. Er sagte, bei mir geht's nicht bloß um die 2 Bierchen, ich sitze jeden Tag in der Wirtschaft. Außer Ihnen weiß es niemand. Ich erzähl's niemandem, ich schweige darüber. Der Alkohol ist mein großes Problem. Wir haben einige Texte aufgeschlagen, vielleicht sollten wir sie heute Abend auch einmal aufschlagen. Im Neuen Testament, Seite 221, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 bis Vers 11. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte am Reich Gottes nicht Anteil bekommen werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lüstlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, nicht Säufer, nicht Lästerer, nicht Raffgierige werden am Reich Gottes Anteil bekommen. Und von der Art sind manche von euch gewesen, Doch wurdet ihr abgewaschen, wurdet zu Heiligen und Gerechten im Namen unseres Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Da gibt es eine Möglichkeit, von Dingen abgewaschen, gereinigt zu werden. Der alte Herr, die zwei Bierchen. Ich sagte, wenn es sich nur um die zwei Bierchen dreht, warum trinken Sie die überhaupt noch? Er schwieg sehr lange und dann sprach er wieder von seinen zwei Bierchen. Abgewaschen zu Heiligen, zu Gerechten durch den Heiligen Geist, ich erklärte dem Mann, beim Alkohol, hier ist von Säufern die Rede, der Alkohol, das fängt immer mit dem ersten Glas an. Ich trinke kein erstes Glas, das ist mein Prinzip und ich freue mich, wenn ich das jemandem sagen kann. Nein, danke. Trinke keinen Alkohol. Das erste Mal Nein zu sagen, fällt am schwersten. Aber der Mann hat immer nur von seinen zwei Bierchen gesprochen. Ist es nicht so? Was man liebt, das verteidigt man. Der Mann hat seine zwei Bierchen verteidigt. Das fiel mir auf. Wie kann jemand so an zwei Bierchen hängen? Dann haben wir gelesen, und das ist für mich ein sehr eigenartiger Bibeltext, Seite 257, Epheser 5, Vers 17 und 18. Der Apostel Paulus muss sich unbedingt etwas gedacht haben, als er das in diesem Zusammenhang niedergeschrieben hat. Seid daher nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, in ihm liegt Liederlichkeit, sondern seid erfüllt von Geist. Ob da nicht unter Umständen der Wunsch bei Menschen besteht, zum Alkohol zu greifen, ganz einfach als Ersatz für den Heiligen Geist. Man will vergessen können, man will abschalten können, man will mal von Herzen fröhlich sein können. Das alles kann letzten Endes nur der Heilige Geist schenken. Und als ich das erklärt habe, dass Paulus das hier in einem Atemzug nennt, vielleicht mit dem Gedanken, dass unter Umständen der Alkohol Ersatz wird für den Heiligen Geist, wurde der alte Mann noch nachdenklicher. Er wurde so nachdenklich, dass er gar nichts mehr sagte. Dann steht auf Seite 271, 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis Vers 10. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass jener Tag euch wie ein Dieb überfallen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages, nicht der Nacht gehören wir an, noch der Finsternis. So lasset uns denn nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachsam sein und nüchtern. Die Schlafenden schlafen ja nachts und die Trunksüchtigen betrinken sich nachts. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, denn Gott hat uns nicht bestimmt für das Strafgericht, sondern zur Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns starb, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, mit ihm vereint leben. Ich fragte ihn, wollen Sie nüchtern sein, wenn Jesus kommt? Wir wissen gar nicht, wann er kommt. Er nickte nur, er sprach kein Wort. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn aber einer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Der Heilige Geist und der Alkoholgeist vertragen sich nicht gut. Das ist wie Feuer und Wasser. Ich stellte fest, dass diesem alten Herrn plötzlich Tränen in den Augen standen. Dann lasen wir Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und dann fing dieser Mann an zu weinen und zu schluchzen, wie ein kleines Kind. Und er sagte unter Tränen, ich werde das nie vergessen, wenn es nur die zwei Bierchen wären, wäre ich glücklich, aber ich hänge jeden Tag in der Wirtschaft. Ich führe ein Doppelleben. Ich bin dem Alkohol verfallen und kann nicht mehr Schluss machen. Das ist mein Problem und keiner weiß es. Das ist das Schlimme. Die Alkoholiker sind die größten Schauspieler, die es gibt. Deswegen ist es so schwer, diesen Menschen zu helfen, weil sie alles verheimlichen. Aber hier hat einer seine Not geoffenbart. Ich habe ihn gefragt, wollen Sie Schluss machen? Ja, sagt er, ich will. Aber ich habe Angst, das zu sagen, weil ich schon so oft gewollt habe und es hat nie geklappt.
Glauben Sie, dass Jesus Sie frei machen kann, dass Sie heute das Letzte getrunken haben? Jesus ist meine einzige Rettung.
Wollen wir Jesus bitten, dass er Sie frei macht vom Alkohol? Ich bin bereit. Was denken Sie vom Trinken? Ja, meinte er, ich habe die Texte vorher in der Bibel nie gelesen, obwohl ich evangelisch bin. Das heißt, ich habe es in einem anderen Zusammenhang gelesen. Aber wenn das so ist, war in meinem Leben der Alkohol der Ersatz für den Heiligen Geist. Das war eine große Sünde. Und dieser Mann hat unter Tränen gebetet. Ich habe ihm das Gebet vorgebetet. Wir haben Jesus gebeten, mach mich frei. Ich glaube, dass du mich frei machen kannst. Und ich danke dir, dass du das getan hast. Als wir fertig waren, sagte er, wenn ich zu meinen Lieben nach Rumänien fahre, und er hatte sich all die Bücher gesammelt, die es bei der Aktion Die Bibel spricht, gab als Geschenkbücher, ja, den ganzen Stapel da, sagte, die habe ich durchgelesen, die nehme ich alle mit nach Rumänien, die verschenke ich dort, die freuen sich, wenn sie das Wort Gottes lesen können. Wenn ich dorthin komme zu meinen Lieben und ich werde ihnen sagen, dass ich keinen Tropfen Alkohol mehr trinke, die werden das als das größte Wunder betrachten. Ich werde als ein neugeborener Mensch dorthin fahren können. Dieser Mann wurde dann getauft. Er ist so glücklich, dass er nicht mehr trinken braucht. Der Herr Jesus hat ihn frei gemacht. Ich habe es erlebt in Darmstadt. Bei einer Dame, die bekannt hat, das ist mein großes Problem. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Ich muss alles heimlich machen, hinter dem Rücken meines Mannes. Mein Mann hat keine Ahnung, dass ich Alkoholikerin bin. Aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die Dame wurde frei. Natürlich, mit dem Alkohol ist nicht zu spaßen. Keiner darf sich einbilden, dass er hinterher wieder normal trinken kann. Ein Alkoholiker kann nie mehr normal trinken. Er wird der Sucht hinterher schlimmer verfallen, als es am Anfang war. Aber Jesus Christus ist derjenige, der uns wirklich frei macht. Wie wird man von Charakterschwächen frei? Ich hatte einmal eine Begegnung, die ich in meinem ganzen Leben nie mehr vergessen werde. Es war eine sehr interessante Familie. 5 Kinder waren da. Alle 5 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren saßen um den Tisch, wenn wir abends unser Bibelstudium hatten. Und ich ging in dieser Familie 2 Jahre ein und aus. Jede Woche einmal, ausgenommen die Urlaubszeit oder wenn einmal jemand krank gewesen ist. Da waren viele Fragen aufgekommen. Zum Teil haben wir manche Bibelthemen einige Male durchgearbeitet. Eines Tages bekannte der Mann, und es war ein sehr eigenartiges Bekenntnis, ich wünschte, ich könnte so beten, wie Sie beten. Ich habe mit dem Beten große Schwierigkeiten. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann einen, höchstens 2 Sätze beten und dann habe ich total vergessen, was ich beten wollte. Ich muss wieder von vorne anfangen. Und wenn ich so 5, 6 Mal angefangen habe, bin ich todmüde, dass ich drüber einschlafe. Ich kann nicht so beten wie Sie. Die Bibel ist mir das liebste Buch geworden, aber selbst da habe ich Schwierigkeiten. Ich kann stundenlang in der Bibel lesen oder nur 5 Minuten, das spielt keine Rolle. In dem Augenblick, wo ich meine Bibel zuschlage, habe ich total alles vergessen, was ich darin gelesen habe. Sie könnten mich totschlagen, mir fällt nichts ein. Erst wenn ich die Bibel wieder aufschlage, fällt mir alles ein. Aber in dem Moment, wo sie zugeschlagen ist und ich entferne mich von diesem Buch, habe ich kein Gedächtnis mehr an göttliche Dinge. Ich hatte damals keine Erklärung für diese Dinge. Ich konnte diesem Herrn darüber keine Auskunft geben, was dazu vielleicht die Ursache sein könnte. Dann sagte er, wissen Sie, ich leide unter einer krankhaften Eifersucht. Meiner Frau mache ich dadurch das Leben zur Hölle. Ich wünschte, es wäre anders. Außerdem bin ich jähzornig veranlagt. Sie haben mich noch nie im Jähzorn gesehen. Da zittern nicht nur meine Kinder, da zittert nicht nur die Frau, da zittert das Haus und die ganze Umgebung. Ich habe diesem Herrn einige Bibeltexte genannt, aber ich hatte für all das keine rechte Erklärung. Und ich hatte damals auch nicht die richtige Erkenntnis in diesen Dingen, bis dann eines Tages Gott bestimmte Dinge gefügt hat. Es gab in jener Stadt, in der ich gewohnt habe, einen Prozess, da war ein Mann angeklagt, weil er für bestimmte Dinge Geld angenommen hat. In Deutschland ist es verboten, wenn jemand einen anderen gesund betet, dass er dafür Geld annehmen darf. Der Mann hatte Geld angenommen und war deswegen als Hexenmeister angeklagt. Ich kam dann in diese Familie und sagte zu dem Herrn in aller Unbefangenheit: Sind Sie bloß froh, dass Sie mit dem angeklagten Hexenmeister nichts zu tun haben? Denn beide hatten denselben Namen. Das ist mein Onkel. Und ich kann nicht verstehen, warum er angeklagt ist. Der hat mir auch schon geholfen. Der hat mich gesund gebetet. Der hat mich von Schmerzen befreit. Der hat mir geholfen, wo kein Mensch helfen konnte. Der hat mir die Zukunft vorausgesagt. Wir haben dann gemeinsam ein Bibelwort aufgeschlagen im Alten Testament, denn hier geht es um Dinge, die Gott nicht erlaubt hat, die Gott verboten hat und die klar und deutlich in der Heiligen Schrift stehen als Gräuelsünden. Gräuelsünden sind die schlimmste Art von Sünden, die es auf dieser Welt gibt. Einmal, weil sie Gott direkt beleidigen und zum Zweiten, weil wir Menschen schwerwiegende Folgen zu tragen haben. Fünftes Buch Mose, Kapitel 18. Und ich bat diesen Herrn: Lesen Sie von Vers 9 bis Vers 14 laut vor. Kommst du in das Land, das dir der Herr, dein Gott, verleiht, so sollst du die Gräuel dieser Völker nicht nachahmen. Niemand finde sich bei dir, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Niemand, der Wahrsagekünste, Zeichendeuterei, Geheimkünste und Zauberei betreibt. Niemand, der Bannungen vornimmt, einen Totengeist oder Wahrsagegeist befragt oder Auskunft bei den Toten sucht. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der solches tut. Um dieser Gräuel willen vertreibt sie der Herr dein Gott vor dir. Untadelig sollst du dem Herrn deinem Gott anhangen. Denn diese Völker, die du vertreibst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr dein Gott solches nicht. Der Mann war sehr erschüttert. Er sah in seinem Onkel meinen großen Wohltäter und er sagte: Jetzt muss ich feststellen, dass das Gräuelsünden sind. Dann habe ich mich auch Gräuelsünden schuldig gemacht. Ich erklärte ihm, dass der Teufel immer einen Preis fordert, wenn wir Hilfe bei ihm suchen. Und wer immer hier auf dieses Gebiet kommt, sucht die Hilfe des Teufels, bewusst oder unbewusst. Ich sagte, Sie können von allem frei werden. Kein Wunder, dass Sie kein Gedächtnis haben für das Wort Gottes, dass Sie nicht beten können. Der Gegenspieler Gottes selbst hindert Sie daran. Kein Wunder, dass Sie so veranlagt sind. Aber Sie können frei werden. Wie kann ich frei werden, wollt ihr wissen? Indem Sie Jesus ein umfassendes, namentliches Sündenbekenntnis ablegen. Schreiben Sie sich die Sünden Ihres Lebens auf ein Stück Papier und nennen Sie Jesus die Sünden mit Namen. Warum ist es notwendig? Wir lasen den Text in Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünden still verheimlicht, hat kein Glück, jedoch wer sie bekennt und aufgibt, findet Gnade. Ich erkläre dem, wer das Sündenbekenntnis ablegt, Jesus, und die Sünden mit Namen nennt, der bricht sein Sündengeheimnis und bringt die Sünde zu Jesus. Das Herz wird leer und der Heilige Geist kann einziehen. Übergeben Sie Ihr Leben Jesus. Geben Sie dem Teufel eine Absage, brechen Sie den Vertrag, den Sie mit ihm geschlossen haben. Der Herr bedankte sich und sagte: Großartig, jetzt weiß ich, wie ich frei werden kann. Aber ich mach's nicht. Das Ergebnis war, dass es mit ihm schlimmer wurde. Er hat aufgehört zu rauchen. Er fing wieder an mit Rauchen. Er trank schlimmer als je zuvor. An einem Abend sah ich ihn betrunken im Scheinwerferlicht. Die Frau sagte: Heute ist er im Wirtshaus. Er schwankte über die ganze Straße. Und ich dachte mir: Bei dem Mann ist Hopfen und Malz verloren. Ich hab's ihm gesagt. Er hat alles verstanden. Gemacht hat er's nicht. Und nun lege ich ein Bekenntnis ab. Ich habe mich versündigt, weil ich aufgehört habe, für diesen Mann mit Namen zu beten. Hopfen und Malz verloren. Ich war dann für einige Wochen nicht zu Hause. und schickte von unterwegs dieser Frau unser vierteljährliches Bibelstudiumheft, das wir in unserem Bibelseminar durcharbeiten. Ich sagte mir, für den Mann brauche ich ja keins beilegen, für den ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe auch für diesen Mann nicht mehr gebetet, jetzt habe ich nur ein Heft hingeschickt. Als ich dann nach einigen Wochen zurückkehrte, bekam ich am nächsten Tag eine Karte, die Dame teilte mir mit, die Frau teilte mir mit, bitte besuchen Sie mich sofort. Und ich musste auf der Karte lesen, dass der Mann plötzlich verstorben war und am Tag zuvor die Beerdigung stattgefunden hatte. Und da habe ich mich das zweite Mal versündigt, als ich diese Karte gelesen habe, dachte ich in meinem Herzen, der Teufel hat ihn geholt. So fuhr ich am Nachmittag dorthin, besuchte die Frau und dann erzählte sie mir etwas, was mein Herz sehr bewegt hat. Sie sagte, Herr Hasel, warum haben Sie mir nur ein Heft geschickt? Ja nun, da war Hopfen und Malz verloren. Ja, wissen Sie, was passiert ist? Ich habe dieses Heft, dieses Studienheft auf meinem Tisch liegen gehabt. Er kam nach Hause von der Arbeit nach einigen Tagen und sagte, ist das das neue Heft? Das würde mich einmal interessieren. Es war ein Thema damals über die christliche Ehe und Familie, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und dieser Mann hat innerhalb von 3 Tagen das Lehr- und Lernpensum von einem Vierteljahr durchgearbeitet. Er hat die Antworten mit Bleistift dazugeschrieben. Ich habe mir dieses Heft durchgeblättert. Und in diesen 3 Tagen kam dieser Mann zu der Erkenntnis, dass sein Leben total verpfuscht war. Dass es total verfahren war, dass es aussichtslos war. Er erkannte sich als den größten Sünder, den es auf dieser Welt gibt. Er hat es der Frau erzählt, sonst wüsste ich es nicht. Und sie hat es mir berichtet, denn der Mann lebte ja nicht mehr. Daraufhin hat dieser Mann sich entschlossen und erinnerte sich an das, was ich ihm sagte, wie man im Leben mit Jesus einen neuen Anfang macht. Er nahm sich ein großes Stück Papier und schrieb sich die Sünden seines Lebens mit Namen auf, um sich dann niederzuknien und Jesus die Sündenschuld mit Namen zu bekennen. Und als es soweit war, dass er anfangen wollte mit dem namentlichen Sündenbekenntnis, konnte er nicht eine Sünde mit Namen nennen. Das war so, als ob ihm jemand die Luft wegdrücken würde. Er erzählte der Frau, mir wurde bewusst, ich befand mich tatsächlich in den Händen des Teufels. Und er hat einige Stunden in dieser Nacht gekämpft. Er wollte Sünden mit Namen nennen und konnte nicht. Und schließlich gelang es ihm mit einer äußersten Kraftanstrengung, den Namen Jesus zu rufen. Jesus Christus, hilf mir! Das hat ihn alle Kraft gekostet. Und in dem Augenblick, als ihm dieser Name über die Lippen gekommen war, war der Bann gebrochen. Er hat dann anschließend Jesus die Sünden seines Lebens mit Namen genannt. Er hat sein Leben Jesus übergeben, ohne Vorbehalte, vollständig, und hat den Vertrag mit dem Teufel gebrochen, so wie ich ihm das gesagt hatte. Es war früh am Morgen. Als erstes ging er ins Zimmer zur Frau und weckte sie. Und sagte, Liebling, ich habe gerade mit Jesus in meinem Leben einen neuen Anfang gemacht. Ich knie hier vor dir, um dich um Verzeihung zu bitten für alles, was gewesen ist. Du weißt, wie eifersüchtig ich war, du kennst meinen Jähzorn. Ich habe dich grundlos geschlagen und zusammengeschimpft. Ich habe dich alles Mögliche geheißen, ich habe dir das Leben zur Hölle gemacht. Es tut mir alles leid. Ich bitte dich, vergib mir das. Ich kann das nicht ungeschehen machen. Ich knie hier vor dir. Ich kann dir nur eins sagen. Ich habe vorhin mit Jesus neu begonnen. Es soll alles anders werden. Diesmal lebt Jesus in mir. Die Frau sagte mir, sowas habe ich noch nie erlebt. Natürlich, ich habe ihm vergeben, aber ich konnte mir auf alles keinen Reim machen. Dann ging er zum Ältesten, Werner, und hat ihn aufgeweckt. Du weißt, dass ich wie ein Rabenvater zu dir war. Du warst in meinen Augen in unserer Familie das fünfte Rad.
Ich habe dich alles Mögliche geheißen. Ich habe dich grundlos geschlagen. Ich habe dir das Leben schwer gemacht. Ich war ein miserabler Vater. Ich bitte dich, vergib's mir. Ich habe vorhin mit Jesus neu angefangen. Und der Werner hat ihm vergeben. Dann hat er den Herbert geweckt. Er hat alle 5 Kinder aufgeweckt. Und dann war es so weit, dass man morgens aufstehen musste. Die Frau hat das Essen gerichtet, er ging zur Arbeit. Nach 3 Tagen kam der Chef und sagte, hören Sie, was ist in ihn gefahren? Er flucht nicht mehr, er trinkt nicht mehr, er raucht nicht mehr, er schimpft nicht mehr. Er geht nicht mehr ins Wirtshaus. Er ist freundlich und hilfsbereit. Wir kennen ihn nicht mehr wieder. Was ist in ihn gefahren? Und er war eine stadtbekannte Persönlichkeit für seinen schlechten Lebenswandel. Die Kollegen kamen. Er spielt keine Karten mehr mit uns. Wir können gar nichts mehr mit ihm anfangen. Aber er ist ein so feiner Mensch. Was ist in ihn gefahren? Die Frau konnte sagen, was in ihn gefahren ist. Sie sagte, er hat mit Jesus ernst gemacht. Der Heilige Geist ist in ihn gefahren. Nach einigen Wochen kam er abends nach Hause, klagte über starke Schmerzen, musste am selben Abend ins Krankenhaus, musste sofort operiert werden und erwachte aus der Narkose nicht mehr. Er verstarb. Wir wissen nicht, warum Gott ihn so schnell zur Ruhe gelegt hat. Nur eins weiß ich. Der Teufel hat ihn nicht geholt. Ich habe mich versündigt. Er ist als ein Kind Gottes gestorben, hat in seinem Leben einen neuen Anfang gemacht, indem er Jesus beim Wort genommen hat. Ich habe mich damals zweifach versündigt, weil ich aufgehört habe, für einen Menschen zu beten. Der Geist Gottes hat aus diesem Menschen einen neuen Menschen gemacht, obwohl ich nicht mehr für ihn gebetet habe. Das hat mich gelehrt, man soll nie aufhören, für einen Menschen zu beten, solange er lebt. Und das andere, ich habe mich versündigt, weil ich meinte, er ist als Teufelskind gestorben. Dabei war er ein Erlöster. Ich freue mich, dass der allmächtige Gott auch heute noch große Wunder wirken kann. Er kann diese Wunder in deinem Leben wirken. Und er ist gerne bereit, wenn du dir diese Wunder wünschst. Wenn du in deinem Herzen lieber das bleiben möchtest, was du bist, Jesus wird es dir nicht nehmen. Woran wir Freude haben, das lässt er uns. Aber wenn wir uns von Herzen Siege und Befreiung wünschen, dann erhalten wir diese Siege und Befreiung. Ich kann sie dir nicht geben, aber Jesus schenkt sie uns. Und dafür wollen wir heute Abend Jesus danken. Herr Jesus Christus, du allein kennst uns, wie keiner den anderen kennt. Du kennst uns sogar noch besser, als wir uns selbst kennen. Wir stehen vor dir als sündige, schwache Menschen. Wir werden es alleine nie schaffen. Du weißt, wie oft wir versagt haben. Als Versager kommen wir jetzt zu dir und danken dir, dass du nie versagt hast. Du hast uns Hilfe verheißen. Herr Jesus, lass uns diese Hilfe in Anspruch nehmen. Schenk uns auch den Willen, dass wir uns helfen lassen wollen. Du kannst uns sogar einen neuen Willen geben. Und Herr Jesus, du bist bereit, uns all die Siege zu geben, die wir benötigen. Schenk sie uns. Amen.